Vielen Dank, Lobpreisteam. Tolle, starke Lieder. Manfred, danke für die Einladung, für die Vorstellung. Ich habe euch uns einen Spruchvers mitgebracht. Wenn ihr den mal kurz anlegen könntet, da sind wir. Dieser Bericht stammt von einem Augenzeugen. Alles, was er sagt, ist zuverlässig und wahr. Er berichtet darüber, damit auch ihr zum Glauben findet. Weiß jemand, ich habe gehört, ihr habt einen hohen Durchsatz an Theologiestudenten und Bibelschülern hier. Wo steht das denn? Also aus der Bibel, nächste Folie mal, ist es, ja. Weiß es jemand? Du schaust so wissend. Das ist Johannes, genau. Johannes 19, Vers 35. Und das ist für heute jetzt auch so ein bisschen das Motto für die Predigt. Ich bin kein Augenzeuge, aber ein Lesezeuge sozusagen. Und ich möchte in so einer kleinen Erzählpredigt uns nochmal hineinnehmen in das Geschehen, was damals war. Die Zeit haben wir, die Zeit nehmen wir uns. Was ist damals geschehen? Ist gar nicht so leicht zu predigen, wenn solche tollen Theologen. Meine Frau ist da, meine Mutter ist da, meine Tochter ist da mit dem Master in Theologie, die Verwandtschaft. Es ist ein hoher Druck hier. Nein, ich bin entspannt. Karfreitag. Ich habe kurz ausgerechnet, den erlaubt ihr mir noch. Meine Mutter habe ich mal kurz überschlagen. Sie muss in ihrem Leben circa über 4000 Predigten gehört haben. Was kann ich jetzt noch wuppen heute Morgen? Versteht ihr? Wir haben so viel, das gilt für euch auch, wir haben so viele Predigten schon gehört. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen nochmal hineingenommen werden in dieses Geschehen am Karfreitag. Ja. Ich werde euch nicht aus den Schuhen hauen können. Aber wenn euer Herz nochmal bewegt wird, würde es mich freuen. Ich habe, bevor ich mit der Predigt angefangen habe, erst nochmal alle vier Evangelien, diese ganzen Abläufe gelesen. Matthäus und Markus sind relativ stringent in ihrer Erzählung. Lukas und Johannes setzen andere Akzente. Wenn ich nachher so ein bisschen berichte, habe ich das so in einem kleinen Ansatz ein bisschen synchronisiert, weil da gibt es Details, da gibt es Details und es passt alles zusammen. Sehr, sehr stark. Aber wir fangen hier an und ich möchte die Verse, die da direkt vorne dran stehen, die möchte ich euch jetzt lesen. Die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten die Gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag, einem Sabbat, wegen des Passafestes, ein besonderer hoher Sabbat, am Kreuz hängen lassen. Um den Tod schneller herbeizuführen, baten sie Pilatus, den sie ja an der Angel hatten, dass man ihnen, den Gekreuzigten, die Beine brach. Sorry, geht direkt hinein, ohne lange Geschichten. Warum die Beine brechen? Damit sie sich nicht mehr aufrichten können. Ne? Das ist ein Erstickungstod, wenn man am Kreuz hängt, die Arme sind längst ausgekugelt. Ab und zu kann man sich an den Brettchen unten ein bisschen aufrichten. Der Oberkörper drückt auf die Lunge, auf das Zwerchfell und dann kann man noch mal ein bisschen Luft holen. Und manche hängen 1, 2, 3 Tage, bis sie endlich verrecken. Ja. Und die frommen Juden, so hintertrieben und so verlogen sie waren in der Verhandlung gegen Jesus, hier waren sie ganz sauber und korrekt. Am großen Schabbat, da sollte da keiner mehr halbtot oder tot am Kreuz hängen. Also brecht ihnen, Soldaten, die Beine, damit es ein Ende hat. Die Soldaten fangen links und rechts an, das waren die kräftigeren, den Verbrechern waren keine Räuber, wie es manchmal heißt. Auf Räubertum gab es keine Todesstrafe. Das waren Rebellen, Mörder, irgendwas in der Art. Den brachen sie die Beine. Und dann kommen sie zu dem in der Mitte. Und den kann man kaum noch erkennen, weil er die römische Auspeitschung hinter sich. Die jüdische ist ja 40 minus 1. Und die römische ist unbegrenzt mit einer grausamen Peitsche. Diesen Mann kann man kaum noch erkennen, so zerschlagen ist er. Und Manfred, ich hatte dich kurz noch angeschrieben, welche Schriftlesung du hast. Du hast nicht mehr erreicht irgendwie so, aber du hast genau diesen Text gelesen, den ich dann hätte zitiert jetzt. Die Gestalt war zerschlagen, man konnte ihn nicht mehr erkennen, er war unwürdig. Kein Menschen, den man ansehen möchte. Wer ist es? Unser Jesus, der Gottessohn, der Messias, der in sein Eigentum kam. Und sie nahmen ihn nicht auf. Zerschlagen, kaum wiederzuerkennen. Als sie zu ihm kommen, Sehen Sie, sein Haupt ist schon geneigt. Er hat es geschafft. Es ist vorbei. Er ist schon tot. Und der Soldat sticht ihn noch in die Seite, kommen Wasser und Blut heraus, als Zeichen nochmal, dass er wirklich gestorben ist. Wir erinnern uns auch an diese prophetische Aussage, kein Knochen wird ihm gebrochen werden. Psalm 34. Ne? Auch das sind viele Verheißungen, viele Prophezeiungen in der Kreuzigungsphase erfüllt worden. Das zerschlagene Gesicht, die Gestalt, die keiner sehen möchte, misshandelt, das trifft alles zu. Es ist auch kein Knochen zerbrochen worden bei ihm. Ne? Er war schon tot. Ja. Er hängt zwischen zwei Mördern, auch das ist prophetisch vorausgesagt. Er wird gegeben zwischen die Übeltäter, heißt es in Jesaja, auch 53 dann. Er hat die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet, heißt es dort. Hörst du dazu? Ja? Er hat die Sünden vieler getragen. Er hat für die Übeltäter gebetet, heißt es in Jesaja 53. Eigentlich hat er ja nur für diesen einen Räuber gebetet, oder nee, nicht eben Räuber, Mörder, dass er gleich ins Himmelreich käme. Wieso heißt es für die Übeltäter? Weil wir das sind. Wir sind letztendlich die Übeltäter. Wir gehören zu diesen vielen, die Gott nicht in die Augen schauen können, weil die Sünde uns von Gott trennt. Und dafür ist er ans Kreuz gegangen. War doch eins irgendwie, oder? Ach, hier ist es. Genau. Ja, es ist leer. Zum Glück ist es leer. Ja. Wenn die Auferstehung nicht wäre, wäre unser Glaube idiotisch. Ja. Sag ich mal mit meinen Worten. Nichtig. Sinnlos. Ja. Das Kreuz ist leer. Aber das ist am Ostersonntag dann zu feiern. Wir wissen, dass sein Sieg am Kreuz mit dem dritten Tag, mit der Auferstehung vollständig wird. Da wird der Tempel wieder aufgerichtet. Aber wir bleiben heute bei Karfreitag, seinem Todestag. Kurz zurückblenden. 3 Jahre hat er gewirkt mit seinen Jüngern und die Gegnerschaft hat sich immer stärker formiert. Immer wieder gab es Anschläge auf ihn, denen er quasi entkommen konnte, auf wunderbare Art und Weise. Und dann nehmen sie sich vor, er muss sterben. Wer ist gemeint? Die führenden Priester und Anleiter, Leiter des Volkes. Er muss sterben. Sie beschlossen, ihn zu töten, heißt es. Und dann kommt dieser Donnerstagabend, den auch Manfred schon erwähnt hat, dieser grünen Donnerstag. Sie sind zusammen in diesem Obergemach, um das Passafest zu begehen, die Sederfeier und so weiter. Und in dieser Phase passieren noch ganz viele Dinge, die wir alle kennen als Bibelmenschen, aber die uns gar nicht klar sind, dass die alle in ganz kurzer Zeit passiert sind. Ja, da hat Jesus nochmal so richtig Gas gegeben, was die Aussagen angeht und was die Lehre angeht. Ne? Dass die Jünger nachher, die 3 und die anderen 8 in Gethsemane eingeschlafen sind, kann ich ein bisschen verstehen. Ne? Weil was die eben nochmal alles aufnehmen mussten, das war immens. Ja? Es sind so seine letzten Reden. Er fängt an, dass er ihnen die Füße wäscht. Was für ein Zeichen der Demut. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Und dann kommen diese letzten Reden, die er als Vermächtnis seinen Freunden, seinen Nachfolgern, seinen Jüngern und damit dann auch uns überliefert mitgibt. Die letzten beiden, ich bin Worte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann aber auch, ich bin der Weinstock. Das sind diese beiden großen Ich Bin-Woche, die er da nochmal platziert. Diese Feier hatte ja Zeit, wir haben nicht viel Zeit. Aber über mehrere Stunden hatte die Zeit, da konnte man viel sprechen. Das war ja auch üblich damals. Man sprach miteinander, man hörte dem Rabbi zu, man stellte Fragen. Und Jesus legt nochmal richtig zu und sein großes Vermächtnis platziert er hier. Die letzten beiden Ich-Bin-Worte habe ich gesagt. Dann, wenn man es zählt, lanciert er nochmal 25 Verheißungen, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Ich gebe euch nur ein paar kurze Proben. Ich gehe voraus, werde euch eine Stätte bereiten. Oder was ihr bitten, werdet in meinem Namen den Vater. Ich werde es geben, ihr werdet es empfangen. Oder wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Alles Verheißungen. Meinen Frieden lasse ich euch. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern Freunde. viele Aussagen, der Hass der Welt, auch nicht so positive Aussagen, der Hass der Welt wird euch treffen. Verfolgung wird euch erreichen. Aber auch, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden und ihr mit mir auch. Und neben diesen 25 Verheißungen, kurze Proben waren das, gibt es auch 13 Ermahnungen auf unseren Weg als Gläubige. Werdet nicht bestürzt. Seid ihr bestürzt vielleicht, so wenn ihr die Weltgeschichte gerade anschaut, die unsicheren Situationen? Seid ihr bestürzt ein bisschen? Er hat gesagt, Vermächtnis, seid nicht bestürzt. Bleibt cool sozusagen, ja. Weil wir ihn haben. Bleibt in mir, genau. Bleibt in mir, eine weitere Ermahnung, bleibt in mir. Liebt einander. Schaffen wir das, einander zu lieben? Ja, wir haben so ein bisschen einen Test hinter uns in den letzten 2-3 Jahren mit der Liebe, ne? Bei den Christen, als die Meinungen auseinandergingen, die Handhabungen auseinandergingen, haben wir es geschafft, diesen ersten kleinen Stresstest, war ja noch keine Verfolgung, war noch gar nichts, ja, haben wir es geschafft, liebt einander. Freut euch, bringt Frucht, gebt Zeugnis. Das sind so diese Aufforderungsermahnungen, die er uns dann mitgibt. Und dann natürlich dieses hohe priesterliche Gebet um die Heiligung der Einheit unserer Gemeinden und unserer Geschwister und uns. Dann kommt auch die Voraussage dreimal, dass er verraten werden wird durch Judas und auch, dass der Jünger Petrus ihn verleugnen wird. Petrus sagt niemals, never, never. Und auch die anderen sagen, nee, wird nicht passieren. Und doch sagt Jesus, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich verleugnet haben. Wir werden sehen. Und dann wird es nochmal ganz kurz peinlich. Dann fangen die Jünger in dieser dramatischen Endphase noch an zu streiten, wer wohl der Größte im Himmelreich sein wird. Kann man eigentlich nur sagen, geht's noch? Sie haben überhaupt nicht verstanden, was hier gerade passiert, um was es gerade geht und wie sich alles verdichtet. Wer wird der Größte im Himmelreich sein? Na gut, so sind wir auch, oder? Nebensächlichkeiten. Jesus sagt, hey, ihr werdet die 12 Stämme Israels richten, jetzt bleibt ruhig, kommt schon alles, ja? Abwarten. Und dann als Höhepunkt und Abschluss letztendlich das Mahl, das wir nachher auch zusammen feiern werden. Er sagt, ich habe mich gesehnt und er sagt es heute nachher auch wieder. Ich habe mich gesehnt, wobei es nicht ganz zutrifft heute, aber damals war er noch da, ist der Unterschied. Ich habe mich gesehnt, mit euch dieses Mahl zu essen. Wie toll, ne? Und das verrate ich jetzt schon. Er sehnt sich nach wie vor, mit uns dieses Mahl zu feiern, aber oben im Himmel. Ja, er hat ja dann gesagt in den Einsetzungsworten, ich werde den Wein nicht mehr trinken, bis ich ihn mit euch trinke beim Hochzeitsmahl im Himmel. Das ist meine Vorfreude. Es ist auch deine Vorfreude. Jesus sagt, ich werde nicht mehr essen und trinken, wie wir jetzt als Erinnerung, als Verkündigung. Ich warte, bis wir uns dann wieder vereint sehen, wie damals in Jerusalem und dann oben im himmlischen Jerusalem. Jesus wartet darauf, Jesus wartet auf dich, mit dir das Hochzeitsmahl zu feiern, dieses Passamahl. Wie stark ist das? Und dann sagt er diese Einsetzungsworte, die wir nachher auch in dem Fall von Paulus hören werden, aber ich sage sie hier gerade mal, man hat ja 4 Becher Wein genommen bei diesem jüdischen Fest und er nahm einen Becher mit Wein und nachdem er Gott gedankt hatte, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, diesen Becher. Ich werde, ich habe es eben gesagt, werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. An anderer Stelle sagte ich eben schon, bis ich mit euch. Dann nahm er das Brot, dankte Gott, brach es, reicht es den Jüngern, das ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird. Und dann den Becher, das Zeichen des neuen Bundes. Die Jünger haben noch gar nichts verstanden. Wir haben es leicht jetzt, ne? Die Jünger waren so dumm, wir gucken ja zurück. Ja, stellt euch vor, was soll hier sein? Gut, dann singen sie das Loblied, Psalm 113 bis 118. Und sie gehen hinaus in den Garten Gethsemane, wo Jesus oft gebetet hat. Das wusste ja auch Judas, der Verräter, der schon weg war. Er hat nicht mehr an diesem Abendmahl teilgenommen. Er sagt zu seinen 8 Jüngern, ich habe es vorhin schon kurz anklingen lassen, bleibt sitzen, wacht und 3 kommen mit, Petrus, Jakobus und Johannes und ihr kommt ein bisschen näher und dann geht er einen Steinwurf weiter und fängt an zu beten und sagt, wacht bitte, betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Und er betet, er ringt, er schwitzt. Vater, könnte nicht dieser Kelch an mir vorübergehen? Mit Kelch ist nicht gemeint, wie wir vielleicht manchmal denken, zumindest meine Meinung, dass der Tod an ihm vorübergehen würde. Weil er hat es, das wurde prophetisch vorausgesagt, er wird sterben. Da lehnt sich auch Jesus nicht dagegen auf. Und er hat es ja selbst auch gesagt, ich werde sterben. Immer wieder hat er es gesagt. Nein, ich denke, er meinte, lass die Phase der Gottesferne, wenn Vater und Sohn diese wunderbare Einheit, die eins sind, immer eins sind, wenn diese unterbrochen wird, ob dieser Schmerzenskelch, dieser Verlust, diese Einsamkeit, könnte der an mir vorübergehen. Er hat nicht gegen seinen leiblichen Tod gebetet, denke ich. Ein Engel vom Himmel kommt und stärkt ihn in dieser schweren Phase. Er geht zu seinen Jüngern zurück, ihr wisst das, sie pennen, sie sind eingeschlafen. Okay, ich sagte es vorhin schon, wer so viel gehört hat, aber doch, betet doch bitte, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Helft, unterstützt mich. Sie schlafen ein. Er geht zurück, er betet wieder. Und er betet jetzt ein klein bisschen anders. Wenn der Kelch nicht an mir vorübergehen kann, er hat es quasi akzeptiert, dann geschehe dein Wille. Was für ein starkes Gebet. Wenn er nicht an mir vorübergehen kann, dieser Kelch, dann geschehe dein Wille, weil dein Wille ist gut. Er geht nochmal zu seinen Jüngern, pennen wieder. Und dann geht er wieder zurück, betet ein drittes Mal, ein dritter Gebetskampf. Er benutzt die gleichen Worte. Der Kelch kann nicht an mir vorübergehen, dein Wille geschehe. Dann steht er auf, geht zu seinen Jüngern und sagt, kommt, es ist soweit, lasst uns gehen. Der mich überliefert, Judas, 30 Euro oder was, ein bisschen mehr war es schon, ist gekommen. Der Garten tobt auf einmal, oder da ist crowded irgendwie, oder wie soll man sagen? Eine Kohorte römischer Soldaten hat Pilatus sich abschwätzen lassen, 400 Mann etwa. Ein Mob von jüdischem Volk mit Fackeln, mit Stecken, bewaffnete jüdische Tempelpolizei, Mitglieder des Hohen Rates und der Knecht des Hohepriesters. Der Hohepriester selber kann nicht kommen, weil er muss im Tempel bleiben, um sich kultisch nicht zu verunreinigen. Ja, also schickt er seinen Knecht, den Malchus. Was für ein Aufwand, einen einzigen Mann festzunehmen. Was dann folgt, ist die Festnahme. Ich muss es ein bisschen überspringen, einfach insgesamt. Petrus holt das Schwert, ne, holt aus, haut dem Malchus, dem Vertreter des Hohenpriesters, das eine Ohr ab. Jesus bringt sein letztes Heilungswunder, heilt diesen Knecht. Wer durch das Schwert zum Schwert greift, kommt durchs Schwert um. Und sie nehmen ihn mit. Ich habe von einem jüdischen Theologen gelesen, dass in der jetzt folgenden Verhandlung und auch in dem, was jetzt schon bei der Festnahme passiert war, 22 juristische Regeln gebrochen wurden, was nicht gemacht werden darf. Es gibt ein feines Werk, damit nicht ungerecht geurteilt wird. Und da gibt es Reihenfolgen, da gibt es Abläufe. Und ich kann das nicht alles aufzählen, bin auch nicht der Oberspezialist, aber damit ihr auch mal versteht, wie groß der Hass war, der Leute, der Priester, ihn umzubringen. Sie waren unter Zeitdruck gekommen, übrigens, ne? Weil Jesus hatte Judas als Verräter identifiziert und jetzt musste ganz schnell was geschehen. Ne? Sie waren schlecht vorbereitet. Das merken wir dann auch in den Verhandlungen. Es gab keine Zeugen, die gepasst haben mit ihren Aussagen. Es hat nicht gereicht. Sie suchten dringend Zeugen und es gab keine zwei, deren Aussagen zusammengepasst hätten. Ne? 22 Regeln wurden übersprungen, um ihn letztendlich einem ungefähren Tod zu überordnen. Ich sage nur eins, zwischen einer Gerichtsverhandlung und einem Schuldspruch müssen 24 Stunden liegen. Ne? Das sind solche Gesetze. Es wurde alles, es darf nicht in einem Privathaus stattfinden, die Verhandlung. Wo war sie? Bei Hannas und bei Kaiphas im Privathaus. Das geht nicht. Ja? Das Urteil darf nicht einstimmig erfolgen. Es muss ein Unterschied sein von zwei Personen. Ja? Also zwei müssen dagegen sein. Und was heißt es? Sie waren alle dafür. Und vieles andere. Ne? Ich erspare euch mal so die Details. Jesus sagt bei der Festnahme, jawohl, ich bin es. Man könnte sagen, es ist nochmal ein Ich-Bin-Wort. Ich bin es. Sie klagen ihn dann an, der Gotteslästerung geht gar nicht, weil er den Namen Gottes gar nicht in den Mund genommen. Geht nicht. Wir stellen fest, letztendlich ist es ein geistlicher Kampf. Der Teufel sieht, hier geschieht Erlösungswerk und das möchte er gern durch die Obersten verhindern. Sie bringen ihn zu Hannas. Hannas ist gar nicht der hohe Priester, aber es ist die graue Eminenz. Mit seinen Söhnen hat er das ganze Tempelwesen in der Hand. Was glaubt ihr denn, Tempelreinigung, die ganzen Kaufleute? Meint ihr, das war ohne Genehmigung? Das war durchsetzt von Kommerzialisierung, das Ganze. Ne? Und Hannas hatte einen persönlichen Hass auf Jesus, weil er den Tempel gereinigt hat. Das war sein Business gewesen. Ja, sie finden dort, kommen da nicht richtig weit. Sie schicken ihn zum richtigen Hohepriester, das ist dann Kaiphas im Privathaus. Ich sagte eben schon, geht nicht. Es war auch nicht öffentlich, nur um diese Dinge kurz anklingen zu lassen. Und sie verhandeln, es ist Nacht. Wir sind irgendwo so jetzt bei 24 Uhr. Ja. Überlegt, vor 6 Stunden haben wir noch zusammen gegessen und gefeiert. Ja. Und jetzt ist diese Verhandlung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Kaiphas im Hause des Hohepriesters. Johannes, der eine Jünger ist, bekannt mit der Familie des Kaiphas und er kann mit in diesen Innenhof kommen und nimmt auch Petrus mit. Und da kennen wir ja diese Geschichte. Petrus wird gegen 12 Uhr angesprochen zum ersten Mal. Du gehörst doch auch irgendwie zu diesem Jesus. Ihr kennt das, ne? Und er sagt, sorry, kenne ich nicht. Er wird zum zweiten Mal angesprochen. Dein Dialekt verrät dich doch, du bist doch Galiläer und so, du bist doch Alemanne, ich höre doch, du kommst aus der gleichen Ecke. Petrus, der vor wenigen Stunden noch gesagt hat, egal was passiert, ich werde dir immer treu bleiben. Petrus fängt beim zweiten Mal an, sich und Jesus zu verfluchen und sagt, kenne ich nicht, habe ich nichts mit zu tun. Er flucht, ja. Petrus. Und dann wird es 3 Uhr morgens, die Verhandlung bei Kaiphas. Jesus wird kurz in diesen Hof geführt und sein Blick trifft Petrus, so wie Manfred oder so irgendwie, ne? So ihre Augen treffen sich. Dann kräht der Hahn das zweite Mal, die zweite Nachtwache. Und Petrus, da will ich kurz verweilen, bricht zusammen. Er weint, er flieht hinaus in die Dunkelheit. Dabei hatte mit Petrus doch alles so gut angefangen. Jesus hat sein Boot ausgewählt, um von dort aus zu predigen. 3 Jahre war er an Jesus Seite. Die Liebe ist gewachsen zu ihm, auch Verständnis. Und dann dieser dunkle Moment. Klar war er aufgewühlt vor diesen schnellen Ereignissen. Er war übermüdet und verwirrt, sitzt er da am Feuer. Und dann wie Pfeile treffen ihn diese Fragen ins Herz. Gehörst du nicht zu diesem, kennst du diesen Jesus? Und Petrus hat nicht die Kraft. Man könnte sagen, vielleicht hätte er sich doch beim zweiten Mal, hat er doch eine halbe Stunde Zeit gehabt, sich zu besinnen. Nein, er kommt nicht zur Besinnung. Ganz im Gegenteil, ich sagte es schon, beim zweiten, dritten Mal legt er noch mehr drauf und sagt, verflucht sei er, kenne ihn nicht. Petrus, und vielleicht gilt es bei dir manchmal auch so, wird komplett desillusioniert über seine Fähigkeiten, über seine eigene Kraft, über die Willensstärke, über seinen Mut, über seine Treue, alles kracht zu Boden. Sein Standvermögen, man hört seine Treuespur, der hängt quasi noch in der Luft, ja? Er klingt noch nach. Und Petrus flieht hinaus in die Dunkelheit. Wenige Stunden später schwört er bei Gott, diesen Jesus nicht zu kennen. Und dann der Blick von Jesus in deine Augen. In die Augen von Petrus. Und Jesus weiß über diesen Petrus, du wirst der Fels sein, trotzdem, auf den ich meine Gemeinde baue. Ich habe für dich gebetet, dass der Satan dich nicht zu Fall bringt. Und das möchte ich uns heute Morgen auch mitgeben. Und dann auch noch später die Frage, hast du mich lieb? Petrus muss auch 3-mal antworten, ist kein Zufall. 3-mal verleugnet, 3-mal geantwortet, Herr, du weißt, ich habe dich lieb. Und dann wird es dieser Petrus werden, der an Pfingsten diese sensationelle Predigt hält, bei der Tausende zum Glauben kommen. Er wird Märtyrer und vorher die tragende Säule der Gemeinde. Jesus sieht diesen Petrus, Jesus sieht dich an. Ja, trotz Versagens, trotz deiner Treueschwüre zur Gemeinde und was du alles bist und was du alles tun wirst und dass du ewig diesem Jesus folgen wirst, erwarte nicht, dass dein Zeugnis, dein Bekenntnis und dein Dienst für Jesus unerschütterlich ist. Versteht ihr diesen Satz? Erwarte nicht, dass dein Zeugnis, dein Bekenntnis und dein Dienst für Jesus unerschütterlich ist. Es könnte dir mal gehen wie Petrus, dass du komplett zurückfahren musst und sagst, alles, was ich noch von gestern gesagt habe, ist zusammengekracht. Ich kann nicht mehr dazu stehen. Ich bin es nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Ich muss abdanken. Ich fliehe in die Nacht, ich weine. Fliehe vor Scham, vor mir selbst. Jesus weiß das. Er schaut dich liebevoll an, auch heute Morgen. Er sagt, ich stehe trotzdem zu dir. Ich habe für dich gebetet, dass du nicht zu Fall kommst, nicht endgültig. Richte dich wieder auf. Ich sehe das Potenzial in dir. Du könntest ein Fels werden. Du könntest ein großer Zeuge werden für mich. Jesus überlegt, wie er dich wieder auffängt, auch wenn du so scheiterst wie Petrus, wenn ich so scheitere wie Petrus. Ganz kurz zurück in die Geschichte nochmal. Der Hohe Rat verurteilt ihn wegen Gotteslästerung, aber sie dürfen ihn ja nicht, dürfen kein Todesurteil sprechen, nur lynchen, steinigen. Haben sie auch getan mit anderen Leuten, mit Ehebrechern und so weiter. Das geht hier nicht. Außerdem geht es aus Verheißungsgründen nicht. Er wird nicht gesteinigt werden, er muss gekreuzigt werden. Pilatus, die Verhandlung, all diese Dinge, wisst ihr, so spannend da hinein, wäre spannend, da hineinzutauchen. Wie die Frau sagt, ich habe heute Nacht geträumt von diesem Jesus, er ist unschuldig. Pilatus wendet sich dagegen, sagt, er ist unschuldig, dieser Mann, was soll ich tun? Dies, jenes. Eine Episode erwähne ich kurz. Er sagt, wollt ihr diesen Barabbas haben? Ihr wisst das, ne? Diese Sitte, einen auszutauschen. Barabbas ist eigentlich kein Name. Barabbas heißt eigentlich Sohn des Vaters. Und der heißt eigentlich mit Vornamen nach Lukas Jesus. Üblicher Name übrigens, ne? Nicht, dass wir verwirrt werden. Joshua ist irgendwie so ein üblicher hebräischer Name. Jesus war Sohn des Vaters. Und hier passiert zum ersten Mal etwas, was ich heilsgeschichtlich sehr interessant finde. Ich glaube, wir überlesen das so gern ein bisschen, weil, wie gesagt, es ist kein Name. Eigentlich sind wir auch Kinder, könnten sein Söhne des Vaters. Und Barabbas, der den Tod wirklich verdient hätte. Jesus, er wird ausgetauscht. Jesus geht für ihn ans Kreuz. Ich würde sagen, der dritte wäre wahrscheinlich Barabbas gewesen. Versteht ihr die drei Rebellen, die zwei? Der dritte wäre Barabbas gewesen. Ich habe beim Vorbereiten gedacht, Mann, was für ein Bild. Der Mann hat gewisserweise keinen Namen, weil er ist namenlos, er steht für uns. Ja? Jesus geht für diesen Barabbas, Sohn des Vaters, die wir sein, wir könnten Söhne des Vaters, Töchter des Vaters sein. Jesus geht für diesen Mann, der es wirklich verdient hätte, geht er ans Kreuz. Das ist ein ganz, ganz starkes Bild. Das ist nicht nur eine Episode aus der Gerichtssprechung damals, eine Folklore-Sache, sondern dieser namenlose Mann steht für uns. Und Jesus sagt, er sagt es nicht, aber es wird so zugeordnet, der Mann wird frei, ich sterbe. Das ist genau das, was uns trifft. Genau das, was uns ausmacht. Jesus für dich. Er wird ausgepeitscht und Pilatus, letzte Versuche, ich würde ihn gern freigeben. Und dann versteigern sie sich, der aufgewühlte Mob, angeheizt von den Priestern. Die Schuld an seinem Tod komme auf uns und unsere Kinder. Und es steht nicht an mir, diesen Fluch zu kommentieren, aber wir wissen, dass das schrecklich eingetroffen ist. Sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Dann wird er gekreuzigt, muss sein Kreuz da hochtragen, 9 Uhr morgens. Vor 12 Stunden haben sie noch zusammen gefeiert. Jetzt hängt er am Kreuz, angenagelt. Ich fühle mich, sagt Psalm 22, wie hingeschüttetes Wasser. Meine Glieder, ich habe es vorhin schon gesagt, sind ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, bekomme keine Luft mehr, das in tief in meinem Inneren zerschmilzt, sagt Psalm 22. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Ich sagte es vorhin schon, der Tod kann 2-3 Tage dauern, in glühender Hitze, öffentlich, nackt. Ja. Man bekommt nichts zu essen, ein bisschen Essig und so weiter, das geht. Er hängt dort am Kreuz, die Uhrzeit morgens um 9 Uhr wird er gekreuzigt, Karfreitagmorgen. Wie viel Uhr ist jetzt? 10:45. Ja, um uns mal hineinzunehmen, um uns das dichter zu machen. Er hängt jetzt seit gut 1,5 Stunden am Kreuz. Genau um diese Uhrzeit, um 9 Uhr, bringen die Priester unten im Tempel das Passaopfer. Was für eine Symbolik. Die Priester bringen unten im Tempel um 9 Uhr, so vorgeschrieben 9 Uhr, das Passaopfer. Oben auf der Schädelstätte wird um 9 Uhr Jesus gekreuzigt. Wir wissen, er ist das wahre Passalam. Ist das so? Ja. Feierabend da unten im Tempel. Das Passalam hängt um 9 Uhr da oben. Und dann kommen diese 7 Aussagen, die wir nicht alle betrachten können. Aber er sagt als erstes ja auch, was Stephanus später zitiert, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Das ist das letzte Mal, dass Jesus in dieser Phase das Wort Vater in den Mund nimmt. Ich komme gleich drauf. Über seinem Kopf hängt der Titulus, König der Juden und so weiter. Er wird betrachtet vom Volk. Er hängt ja an der öffentlichen Straße. Die Leute, die vorbeigingen, steht in Markus, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, du wolltest doch den Tempel niederreißen, 3 Tagen wieder aufbauen, hilf dir selbst, komm vom Kreuz doch runter. Die Hohepriester und Schriftgelehrten kommen vorbei, um ihren Triumph auszukosten. Und sie sagen was ganz Ähnliches. Er wollte doch Messias sein, König, soll er doch vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, würden wir an ihn glauben. Was für eine verlogene Bande, oder? Widerlich. Die Soldaten, die Römischen rufen, wenn du der König bist, hilf dir selbst. Wir merken immer wieder diese Versuchung, komm doch runter vom Kreuz. 3-mal. Das Volk, der Pöbel sagt das, die Priester sagen das, die Soldaten, komm doch runter vom Kreuz, du kannst es. Jesus könnte. Und dann der Rebell, ihr wisst es, der ins Himmelreich einziehen darf. Der erste Verbrecher, denke ich, ja, der im neuen Gnadenbund im Himmel einzieht. Wir werden uns nachher gleich sehen, bei meinem Vater oben. Stark, oder? Heute ist die 2. Aussage. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Der Rebell, der nicht mitspottet. Und dann kommen die 2. 3 Stunden ab 12 Uhr. Das ist, denke ich, jetzt der Kelch, den Jesus meinte. Die Stunde, die 3 Stunden der Verlassenheit, der Gottesferne. Es wird dunkel im Land. Es wird stockfinster überall. Die Menschen sind verwirrt. Nicht der körperliche Tod ist das Eigentliche. Manche Prediger malen den körperlichen Tod so aus. Viele Menschen wurden gekreuzigt. Und Jesus ist bekanntlich nach 6 Stunden schon gestorben. Andere hingen tagelang. Versteht ihr? Das ist nicht der Punkt. Ja. Andere sind grausamer gestorben, aber er hat die Schuld der Welt auf sich. Du kannst ja manchmal nicht mal deine eigene Schuld tragen. Er hat die Schuld der ganzen Welt auf sich. Und dann diese Gottes, die Trennung vom Vater. Die Trennung vom Vater. Für eine kurze Zeit. Dann macht der Kreuzestod auch Sinn. Der Zorn Gottes ist auf dem Lamm. Und dann ruft Jesus, 4. Aussage, Eli, Eli, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Merkt ihr, er sagt nicht mehr Vater. Das unterstreicht ein bisschen den Gedanken von mir, der Gottesferne. Er sagt nicht mehr Vater, er sagt, mein Gott, warum hast du mich, das ist ein Hilfeschrei, warum hast du mich verlassen? Aus Psalm 22. Er sagt, mein Gott, die Phase der Vaterlosigkeit. Und dann die 5. Aussage. Jesus sagt, ich habe Durst. Und dann bekommt er ein Stecken an die Lippen gedrückt, aufgesprungen, ein bisschen Essig dran. Warum? Weil was jetzt gesagt wird, Aussage 6 und 7, die muss deutlich kommen. Die ist wichtig. Die sechste Aussage von Jesus am Kreuz lautet: Es ist vollbracht. Das griechische Wort bedeutet, kommt aus der Kaufmannssprache, es ist alles bezahlt. Es ist alles ausgeglichen. Es ist alles bezahlt. Jesus muss diesen Satz sehr deutlich sagen. Es ist voll, damit ihn jeder hört und damit wir ihn heute Morgen hören. Ich berichte, bin kein Augenzeuge, habe ich gesagt, weil es wahr ist und dass unser Glaube gestärkt und geweckt wird. Es ist vollbracht. Es ist alles bezahlt, es ist geschafft. Und dann kommt seine letzte Aussage am Kreuz und jetzt sagt er wieder Vater. Merkt ihr es? Jetzt sagt er wieder Vater. Die Phase der Gottesferne ist vorbei. Es ist vollbracht, es ist geschafft. Er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er neigt das Haupt und stirbt. Normal stirbt man und neigt dann das Haupt. Er neigt das Haupt, das ist ein bewusster Akt, und stirbt. Der König am Kreuz, mein König, dein König. Der Vorhang im Tempel zerreißt, 10 Zentimeter dick, 18 Meter hoch, zerreißt von oben nach unten. Tote stehen auf ihren Krüften auf, werden bei der Auferstehung herauskommen. Jesus stirbt um 15 Uhr, circa 20 Stunden nach dem Sedermahl. Er hing 6 Stunden am Kreuz, dann war er tot. Der Hauptmann sagt, das ist wirklich Gottes Sohn, der erste Heide, der zum Glauben kommt. Jesus besiegt die Sünde am Kreuz durch seine Auferstehung auch noch den Tod. Das war mein Bericht von Karfreitag. Nicht meiner, ich habe es für euch zusammengestellt ein bisschen in der Kürze. Wie ist dein Bekenntnis zu Jesus heute Morgen? Willst du es nochmal festmachen? Nun gehören uns, das fiel mir heute Morgen ein nach dem Aufstehen, das ist irgendwie so ein altes Lied, glaube ich. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Ja, wo man das so gedanklich irgendwie sagen oder singen? Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Ich habe irgendwie keinen richtigen Schlusspunkt für diese Predigt, irgendwie so eine Aufforderung oder irgendwie sowas für einen Alltag, für Montag. Fehlt mir heute. Ich glaube, es reicht. Ja? Wir bleiben einfach stehen vor diesem Kreuz. Mein Herz gehört Jesus. Er ist für mich, ich bin der Barabbas. Jetzt bin ich Sohn des Vaters, Tochter des Vaters, weil er es getan hat. Amen.